Am Donnerstag hat mich Nils angerufen und hat gesagt, es geht nicht, ich kann am Sonntag nicht den Gottesdienst halten. Und ich habe es auch von Dieling gehört, es geht ihm nicht so, dass er hier sein kann. Und der erste Gedanke, der mir kam, es wäre doch so ein richtiger Anlass, der Dienstagabend, so eine richtige Vermahnung der Gemeinde zu geben. Denn wenn wir uns die Geschichte des Volkes Israel ansehen, dann ist es dem Volk Israel immer gut gegangen, wenn sie sich auf das Wort Gottes verlassen haben, wenn sie Gott gehorsam gewesen sind. Und wenn sie dann anderen Göttern gedient haben, wenn sie der Meinung waren, ist alles nicht so wichtig, so ernst brauchen wir das nicht nehmen, dann hat Gott durch mancherlei Zeichen, ich will nicht sagen Wunder, aber durch mancherlei Zeichen doch eingegriffen und nicht um das Volk zu vernichten, sondern auf das Volk, auf sich selbst aufmerksam zu machen. Ich bin es, so weiß Gottes, nicht ich persönlich, sondern Gott will sagen und wollte es sagen, ich bin es, dem ihr gehorsam sein müsst. Denn ich habe euch geliebt, ich habe euch herausgerufen, ich bin es, der sich für euch verbirgt. Das wären, gibt in der Bibel viele, viele Geschichten, die man hätte so als Predigttext nehmen können, um auch uns eine dementsprechende Vermahnung zu verpassen. Als ich gestern Morgen die Tageslese gelesen habe, war das plötzlich alles vorbei. Und es war mir klar, das ist der Predigttext. Ich weiß nicht, wer von euch nach dem Kalender aus unserem Bund die Tageslese liest und wer weiß, worum es da geht. Vielleicht fragt er sich dann auch, wie kann man da heute Morgen eine Predigt drüber halten. Der Text steht in Sprüche 9, Verse 1 bis 10. Und den will ich uns zuerst einmal lesen, obwohl ich nicht gleich darauf eingehen werde, sondern dann erst später darauf eingehen werde. Aber erst einmal will ich diesen Abschnitt lesen. Die Weisheit hat ihr Haus gebaut und ihre sieben Säulen behauen. Sie hat ihr Vieh geschlachtet, ihren Wein gemischt und ihren Tisch bereitet und sandte ihre Mägde aus, zu rufen, ob auf den Höhen der Stadt, wer noch unverständig ist, der kehre hier ein. Und zum Toren spricht sie, kommt, esst von meinem Brot und trinkt von dem Wein, den ich gemischt habe. Verlasst die Torheit, so werdet ihr leben und geht auf dem Wege der Klugheit. Wer den Spötter belehrt, der trägt Schande davon. Und wer den Gottlosen zurechtweist, holt sich Schmach. Rüge nicht den Spötter, dass er dich nicht hasse. Rüge den Weisen, der wird dich lieben. Gib dem Weisen, so wird er noch weiser werden. Lehre den Gerechten, so wird er in der Lehre zunehmen. Der Weisheit Anfang ist die Furcht des Herrn und den Heiligen erkennen, das ist Verstand. Im Kapitel davor spricht die Weisheit, die ja hier in den Sprüchen so personifiziert ist, spricht die Weisheit, am Anfang hat Gott mich geschaffen. entspricht nicht dem Schöpfungsbericht, den wir kennen. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, so steht es im ersten Buch Mose. Aber im Anfang war wirklich Gottes Weisheit da. Ehe Gott die Erde gemacht hat, hat er schon alles geplant, bereitet. Und darum ist auch die erste Betrachtung so etwas über die Weisheit Gottes. Gott in seiner Weisheit wird vielfach in der Bibel beschrieben. Wenn wir uns die Schöpfung ansehen, wie alles so läuft, dann ist das ein Phänomen, das wir Menschen auch nicht begreifen können. Die Natur, die uns umgibt, im Frühjahr, jetzt, wo alles grünt und blüht, wo nach dem Winter alles zum neuen Leben erwacht, eine Zeit, die dann da ist, um Frucht reifen zu lassen bis hin zur Ernte. Und dann heißt es so, dann stirbt die Natur ab. Die Bäume verlieren ihr Laub, das Gras wird welk, all die Kräuter, die es sonst noch auf den Feldern gibt, verwelken. Und wir sind damit nicht so sehr gesegnet in unseren Gegenden, aber dann kommt der Winter, viel Schnee, viel Eis, so dass es wirklich alles aussieht, als wäre alles erstorben. Und dann ein paar Wochen später, ein paar Monate später, beginnt wieder neues Leben. Die Schöpfung um uns herum ist ein Beweis der Weisheit Gottes. Die Schöpfung, die wir mit unseren Augen betrachten können, bei klarem Himmel, wenn wir uns die Sternenwelt, das Sternenzelt ansehen, zu den unterschiedlichen Zeiten des Jahres ganz unterschiedlich auch ausgestattet, alles in Bewegung. Es gibt im ganzen großen Universum keinen Stillstand. Alles ist in Bewegung. Wir haben in der Bibelstunde vor einiger Zeit so über das Buch Hiob gesprochen, über Hiob. Und was uns da so auch ganz bewusst geworden ist, wie Gott schon zur damaligen Zeit einem Menschen Erkenntnis über die Schöpfung gegeben hat. Gegenüber aller menschlichen Theorie, die bis zum Mittelalter angehalten hat. Hiob konnte sagen, dass Gott den Norden über dem Nichts gründet und die Erde frei im Raum schwebt. Zur damaligen Zeit war man noch der Meinung, Erde fest, alles andere bewegt sich, aber die Erde ist stabil. Über dem Norden nicht gegründet. Unter dem Nordpol gibt es kein Land. Nordpol ist nur Eis. Südpol, da ist Land. Aber der Norden ist über dem Nichts gegründet. Und die Erde hängt frei in der Luft, schwebt frei. Hat schon Hiob aus der Weisheit Gottes erkannt und erfahren. Das ist das, was uns beeindruckt, wenn wir es sehen. Aber es war für mich als Schüler faszinierend, als wir dann in der Physik auch über den Aufbau der Atome gesprochen haben, den Atomkern und ringsherum die Elektronen auf den unterschiedlichen Schalen, mit einem Elektron bis zu 100 Elektronen um einen Kern. Und unser Lehrer sagte uns dann, wenn man den Atomkern vergrößern würde auf Erbsengröße, dann wäre das nächste Elektron so weit entfernt wie der Mond von der Erde. Also so ein Stück Stahl ist nichts Festes, ist nichts Hartes. Alles ist in Bewegung. Und wie der Makrokosmos, also der Himmel, das Himmelszelt, so ist auch das Kleinste ein Wunder der Schöpfung, dass alles so zusammenhält. Es ist unfassbar die Weisheit Gottes. Gott regiert in seiner Weisheit die Welt. Und auch das haben wir, die wir älter sind, mal bewusst, weniger bewusst erlebt. Ich persönlich habe die Nachkriegswirkungen bewusst erlebt. Andere haben die Kriegswirkungen noch selbst bewusst erlebt. Dieses tausendjährige Reich. Gott hat gesagt, Schluss, aus. 12 Jahre ist genug. Und warum? Weil Gott sein Volk geschützt hat. Denn es war ganz offiziell im Plan der Nazis, nach der Judenfrage wird die Christenfrage gelöst. Auf genau dieselbe Art und Weise. Und Gott hat gesagt, nein, noch ist es nicht so weit. Schluss. Wir haben es zum größten Teil alle erlebt, wie der Sozialismus zusammengebrochen ist. Weder Ochs noch Esel in seinem Lauf, wie hat Herr Honecker gesagt? Halten den Sozialismus auf, ja. Das war noch kurz bevor er dann auch abdanken musste. Auch Gott hat da eingegriffen und hat gesagt, so geht's nicht weiter. Und auch das, was heute geschieht, was Gott nicht gefallen kann, auch dem wird er ein Ende setzen. Gott ist auch Herr der Welt, er regiert die Welt. Aber das Größte ist eben die Weisheit Gottes in Jesus Christus, in der Erlösung für uns Menschen. Da hat Gott einen Plan gehabt und hat diesen Plan umgesetzt, noch ehe der Welt grundgelegt war. Der Psalmist spricht sogar, dass er sein Leben und auch jedes Menschenleben schon in seinem Plan hatte, ehe der Mensch überhaupt bereitet war, ehe der Mensch überhaupt gezeugt war, überhaupt eine befruchtete Zelle war, hat Gott schon den Lauf des Menschen gekannt und das Werden. Eine Weisheit, die kaum vorstellbar ist. Und Gott hat den Menschen mit Weisheit ausgerüstet. Handwerkliche Kunst wird im Alten Testament als Weisheit Gottes beschrieben. Mose bekam den Befehl, eine Stiftshütte zu errichten. Und wer es einmal gelesen hat, im 2. Buch Mose, was da alles getan werden sollte und wie Gott dem Mose beschrieben hat, was da zu tun ist, der fragt sich heute noch, als ich das wieder einmal so gelesen habe, da fragt man sich, wie kann man bloß auf so ein Wort ohne Plan, ohne jetzt Skizzen, ohne Zeichnung, wie kann man das alles aufnehmen und geschweige dann auch ausführen? Und da sagt Gott dem Mose, ich habe Männer berufen, denen ich Weisheit gegeben habe, all das auszuführen, was ich dir gesagt habe. ging um die Geräte in der Stiftshütte, das ging um die Stiftshütte selbst, um das Zelt und auch Schneiderkunst wird als Weisheit Gottes beschrieben. Denn die Kleider der Priester, die hatten ja eine Auflistung, was da alles gemacht werden musste, von dem Untergewand über das Obergewand, was an Trotteln ran muss, was ist faszinierend, wie Gott das Kleid des Priesters beschrieben hat. Und Gott hat Mose auch gesagt, auch da gibt es Menschen, die Weisheit haben, das auszuführen. Also Gott hat schon bei der Ausführung seines Planes für das Volk Israel Menschen mit Weisheit erfüllt. Mose selbst, Josua, bekommt den Zuspruch, dass er von Gott die Weisheit empfängt, das Volk zu führen. Salomo ist das markanteste Beispiel für Gottes Weisheit, die Gott den Menschen gegeben hat. Und um diese Weisheit, die von Gott herkommt, geht es in diesen zwei Kapiteln 8 und 9 dieser Sprüche. Und hier wird das so beschrieben, die Weisheit als eine Gastwirtin. Sie hat ein Mahl bereitet, einen Tisch bereitet. Sie hat ihr Haus geschmückt, die Säulen geputzt und die Speisen bereitet, den Wein bereitet. Alles in Weisheit. Und alles ist Weisheit, was sie bereitet hat. Und sie lädt ein, kommt doch. Kommt und nehmt die Weisheit und werdet klug. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich einen hohen IQ habe, dass ich sage, ich bin da jetzt bei 100, 120 oder weit über die Norm. Das hat mit der Weisheit, die von Gott kommt, nichts zu tun. Denn, wie steht es geschrieben? Den Weisen und Klugen nach menschlicher Art ist das Geheimnis Gottes verborgen. Aber den Törichten, die von Menschen als töricht eingeschätzt werden, denen hat Gott seinen Heilsplan geoffenbart, seinen Willen. Also wir müssen hier ganz deutlich unterscheiden zwischen menschlicher Klugheit und der Weisheit, die von Gott kommt. Und diese Frau Weisheit, sie lädt ein, kommt, esst von meinem Brot und trinkt von meinem Wein, verlasst die Torheit, so werdet ihr leben. Ein Wort im Alten Testament, das weit über den Horizont des Alten Testaments hinausreicht. Nehmt die Weisheit an, das heißt, nehmt Gott an in seiner Weisheit. Jesus Christus, der uns als Weisheit beschrieben wird. Jesus Christus ist personifizierte Weisheit Gottes. Moment, lasst mich gucken. Im 1. Korinther 11, Vers 24 steht das so geschrieben. 1. Korinther 11, Vers 24, wer es nachlesen will. Christus, die Weisheit Gottes. Wer die Weisheit aufnimmt, hat das Leben. Wer Christus aufnimmt, hat das Leben. Und wer es nicht aufnimmt, wer die Weisheit in Christus nicht aufnimmt, der hat das Leben nicht. Es gibt in der Bibel da keinen Mittelweg. Na, ich möchte mal dies und möchte mal jenes. Nein, entweder oder. Entweder nehme ich die Weisheit an und nehme das Leben an? Oder ich sage, es ist mir alles egal, es läuft ja sowieso, wie es läuft. Und da kann ich dann auch ruhig töricht bleiben. Die Hauptsache, ich habe jetzt meine Lust und meine Freude. Und dann kommen drei Verse, die mich doch sehr getroffen haben. Wer den Spötter belehrt, der trägt Schande davon. Wer den Spötter belehrt, der trägt Schande davon. Haben wir nicht den Auftrag, das Evangelium zu verkünden, zu Christus zu rufen? Ist es nicht unser Auftrag, den Namen Gottes in dieser Welt kundzutun, das Erlösungswerk? Ja, zweifelsfrei. Da gibt es kein Wenn und kein Aber. Und dennoch sagt Jesus, was sagt er? Ihr sollt die Perle nicht vor die Säue werfen. Warum sagt er das? Es kann nämlich passieren, so sagt es Jesus, dass die Säue die Perle zertreten, in den Mist treten und sich umkehren und euch angreifen und euch vernichten. An dieses Wort musste ich denken, als ich das so gelesen habe. Wer den Spötter belehrt, der trägt Schande davon. Wenn jemand eben nur spotten kann, der wird auch jeden guten Rat nur beiseite schieben und darüber spotten und lachen. Wenn die Grundeinstellung des Menschen Spötter ist, dann können wir mit unseren Worten gar nichts ausrichten. Dann können wir auch nicht sagen, du, was du da machst, ist Sünde. Spotte nicht. Es ist tatsächlich so, und in dem Zusammenhang sehe ich auch das Wort Jesu, werft die Perle nicht vor die Säue. Wer sich nicht einladen lassen will, wer prinzipiell sich dagegen entschieden hat und sagt, ich bleibe, wie ich bin und ich spotte, wie ich will, der wird auch dem, der es gut mit ihm meint, nur Schande aufhäufen. Ich weiß jetzt nicht hundertprozentig, aber ich denke, Petrus ist es, der sagt, selig seid ihr, wenn die Leute alles Üble über euch reden, so sie daran lügen. Und Lügner über die Christenheit gibt es genug. Lügen über das Christentum gibt es genug. Wir hatten mal Gelegenheit, mit einem Prediger, der aus Russland kommt, Gemeinschaft zu haben. Und er erzählte uns, wie der Baptisten im Sozialismus der Sowjetunion und der orthodoxen Kirche verlästert wurden. Da geht bloß nicht hin. Die schlachten die Kinder ab. Die haben ihre dunklen Veranstaltungen. Das ist ein ganz schlimmes Volk. Ganz offiziell wurde das so verbreitet. Und bis in unsere Zeit lässt Satan keine Ruhe, das Volk Gottes mit Schimpf und Schande zu besudeln. Selig seid ihr, wenn sie daran lügen. Aber ich muss dieses Spotten und diese Schande nicht provozieren. Genau das will uns dieser Vers sagen. Und wer den Gottlosen zurechtweist, holt sich Schmach. Es wird in unseren Tagen so viel darüber gejammert und geklagt, gerade so in halbchristlichen Zeitungen, will ich das mal so sagen, und auch in Medien, dass das Abendland, das christliche Abendland, die christlichen Werte verloren hat. Es wird gejammert, wenn der Europarat sagt, Gott brauchen wir nicht in der Verfassung. Es wird gejammert, wenn bei Vereidigung von Ministern nicht mehr gesagt wird, so wahr mir Gott helfe. Was hilft es, solchen Menschen zu sagen, du versündigst dich an Gott, wenn du so handelst? Da gibt es nur Schande. Und meine ganz persönliche Meinung ist die, wer nicht an Gott glaubt, tut auch besser daran, wenn er das nicht sagt. Wer nicht an Gott glaubt, für den Gott nicht existent ist, der sollte sich bei solchen offiziellen Anlässen nicht auf Gott berufen, denn er will sowieso keine Hilfe von ihm. Das ist eine Lüge, wenn die sagen, so wahr mir Gott helfe, wenn sie nicht an Gott glauben. Die an Gott glauben, denen nehme ich das gerne ab. Und darum ist es für mich in unserer Zeit, ich muss mal sagen, leider normal, dass Gott aus dem sogenannten christlichen Abendland mehr und mehr verdrängt wird. Und darum heißt es zum Schluss, der Weisheit Anfang ist die Furcht des Herrn. Alles andere, was ohne Gott auf dieser Erde geschieht, ist in Gottes Augen töricht, Torheit, Dummheit. Oder welchen Ausdruck wir noch dafür gebrauchen wollen. Was ohne Gott geschieht in dieser Welt, ist vor Gott nichtig. Und der Mensch, der Gott ausklammert, steht eben mit unter dem Urteil, dir fehlt die Weisheit. Zu Anfang dieser Textes steht es, die Weisheit lädt ein. Kommt, nehmt die Weisheit. Wenn ich das jetzt übertrage auf diesen Vers, dann kommt, erkennt Gott als den Herrn an. Gebt ihm die Ehre. Wenn hier Furcht steht, hat das nicht mit Angst zu tun. Ach, der könnte ja. Und wenn ich was verkehrt mache, dann wird er mich ja, ach du liebe Zeit. Nein, wenn hier die Furcht gesprochen wird oder von der Furcht gesprochen wird, dann geht es um Ehrfurcht. Und Ehrfurcht heißt eben, dass ich den anerkenne, der über mir steht. Es gab ja früher so Regenten, Könige, Kaiser. Und vor denen musste man sich manchmal auch fürchten, da musste man auch Angst haben. Und trotzdem verlangten die immer Ehrfurcht. Verlangten die immer Anerkennung ihrer Stellung. Ich bin der Kaiser oder ich bin der König. Und mir habt ihr die Ehre zu bringen. Das war so im menschlichen Maßstab, können wir die Reihe runtergehen, vom Kaiser bis zum Bettelmann, der musste jedem die Ehre bringen. Leider ist das auch in den Kirchen manchmal so, dass der Oberste und dann geht die Struktur runter und der einfache Christ, wie er dann oft bezeichnet wird, der Laie, der hat den Geschulten und den Hohen Herrn nur die Ehrfurcht entgegenzubringen. Nein, das ist alles nicht gemeint. Geht es um Gott. Um Gott, den Herrn. Und wenn wir ihm die Ehrfurcht bringen, dann heißt es, ihn als den Herrn anzuerkennen. Dann bedeutet das, Herr, ich stelle mich unter deine Allmacht. Und wir haben es vorhin, ich habe es schon mal gesagt, die Weisheit aufnehmen ist das Leben. Genau das ist das, wozu uns Gott einlädt. Und das zum wiederholten Mal. Immer wieder, solange diese Erde steht, bevor Christus wiederkommt, wird Gott der Einladende. Nehmt doch endlich Vernunft an. Ihr wollt doch leben. Seid doch klug und weise. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Und das ist das, was uns auch dieser Vers so sagt, dass wir in der Erkenntnis Gottes eine Weisheit erreichen und erlangen, die uns die Welt nicht bieten kann. Und wenn wir 20, 30, 40 Jahre studieren, und wenn wir vielleicht sogar zum Genie erklärt werden, weil wir so vieles wissen und so viel in die Materie eingedrungen sind, ist alles vergänglich. Es ist alles eitel. So haben wir es früher mal in einem Kanon gesungen. Alles ist eitel, du aber bleibst und wen du ins Buch des Lebens schreibst. Ich weiß nicht, von den Älteren, die müssten den Kanon noch kennen. Alles ist eitel, heißt vergänglich. Du aber, Gott, bleibst. Und wen du ins Buch des Lebens schreibst, der bleibt. Jetzt ist die Möglichkeit, lass dich einschreiben. Nicht in die Wählerliste, sondern ins Buch des Lebens. Amen. Wir stehen nochmal auf zum Gebet.